Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Heute ist Professor Dr. Harald Biermann zu Gast. Er ist deutscher Historiker und seit 2021 Präsident der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Professor Biermann.
Ja, danke, dass ich mitmachen darf.
Sie haben uns drei Gegenstände mitgebracht und beim Historiker bin ich natürlich wahnsinnig gespannt, was die drei Werte sind, die sich dahinter verstecken und ob die vielleicht was mit Geschichte zu tun haben oder auch nicht.
Mit Geschichte im übertragenen Sinne auf jeden Fall, weil es geht ja um Menschen und die Menschen haben sich ja in den letzten 5000 Jahren jetzt nicht grundsätzlich geändert. Also wenn es um Menschen geht, geht es um Werte und wir diejenigen, die Verantwortung tragen für eine Einheit, so groß oder klein, wie auch immer, müssen sich eben an diesen Werten orientieren oder sagen wir besser, sollten sich an diesen Werten orientieren, um eine möglichst positive Arbeitsatmosphäre zu schaffen und damit dann Ziele erreichbar zu machen, die vielleicht sehr schwer oder auch nur schwer zu erreichen sind. Also das ist, glaube ich, in den letzten 5000 Jahren nicht, grundsätzlich hat sich das nicht verändert. Aber geschichtlich ist es natürlich in dem Sinne, weil es uns jetzt in diesem Moment selbst betrifft. Also und ich habe als erstes mitgebracht, das zeige ich gleich gerne, ein großes Foto. Das sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an der Überarbeitung unserer Dauerausstellung mitgearbeitet haben.
Das sieht doch ganz schön viele aus. Wie viele sind das?
Das sind so 150.
Okay, wow.
Und also im Grunde die ganze Stiftung. Wir haben ja das Ziel gehabt, unsere Dauerausstellung völlig neu zu konzipieren. Die alte Ausstellung war Cum grano salis 30 Jahre alt und dann haben wir alles rausgerissen und alles wieder neu aufgebaut und dafür haben wir dankenswerterweise vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 25 Millionen Sondermittel bekommen und haben dann am 8. Dezember diese Ausstellung eröffnet und glücklicherweise honoriert das Publikum unsere Anstrengungen. Wir können jetzt in dieser Woche den 300.000. Besucher begrüßen, was wirklich ein sehr, sehr schöner Erfolg ist. Aber was eigentlich dahinter steckt, ist eben, ich mache das jetzt schon sehr lange hier und kenne mich im Kulturbereich auch schon ganz gut aus. Ich kenne im Grunde nichts Arbeitsteiligeres als ein modernes Museum. Also es gibt für alles Experten, die in ihren jeweiligen Rollen natürlich die entscheidenden Personen sind, um eine große Ausstellung auf die Fläche zu bringen. Und da wollte ich eben Zusammenhalt, Teamgeist und Wertschätzung nach vorne stellen, dass eben vom, wie man das immer so sagt, vom Hausmeister bis zum Präsidenten alle an diesem gemeinsamen Ziel gearbeitet haben, auch hart gearbeitet haben und dann eben die Ausstellung am 8. Dezember fristgerecht und budgetgerecht eröffnet haben. Und das ist wirklich eine riesige Teamleistung. Und darauf bin ich stolz, dass ich diesem Team vorstehen darf und wir das so gemeinsam hinbekommen haben.
Und sagen Sie, sind das alles Historiker, die bei Ihnen im Team sind? Oder sind das unterschiedliche Profile, die da zusammenkommen?
Also bei den Kuratoren sind es schon Historikerinnen und Historiker, aber wir haben natürlich auch Menschen, die Restaurierung als ihren Beruf haben. Also das ist auch mittlerweile eine FH-Ausbildung. Wir haben Leute, das sind Menschen, die sind spezialisiert auf den Transport von schweren Objekten. Das sind Logistiker oder auch andere Arten von Handwerkern. Wir haben natürlich auch sehr viele Verwaltungsmitarbeiter, weil die die ganzen Ausschreibungen, das können Sie sich leicht vorstellen. Die Volumina waren so, dass das dann europaweite Ausschreibungen sein mussten. Ja. Und das ist ein sehr aufwendiger Prozess, also auch verwaltungstechnisch aufwendig. Also da kommt viel zusammen. Wir haben auch Werkstätten selbst, also Schreiner, Maler, Klempner, ganz viele Elektriker. In unserer Ausstellung haben wir 32 Kilometer Elektrokabel verzogen. Also das sind alles riesige Anstrengungen, die der normale Besucher, die normale Besucherin gar nicht sieht, sondern das ist einfach die Infrastruktur und die muss halt irgendwie von ihm funktionieren.
Ja. Ja, ich frage deswegen, weil es natürlich immer leicht, ein Team zu bilden, wenn man ganz ähnliche Profile hat, je unterschiedlicher die Menschen sind, die zusammenkommen, desto schwieriger ist es. Wie haben Sie das geschafft, da so ein Team-Spirit reinzubringen?
Also glücklicherweise war der schon vorhanden. Ich bin auch schon ganz lange hier in der Stiftung, 31 Jahre jetzt. Dadurch, dass wir ein relativ junges Museum sind, also soweit Museen gehen, wir sind gegründet, 86 sind die ersten Mitarbeiter zu uns gekommen und eröffnet. Dann zum ersten Mal wurde unsere Dauerausstellung im Juni 1994. Und da gibt es eben so mehrere Generationen, die miteinander sozusagen verzahnt sind. Und da hat sich über die Jahre eben oder Jahrzehnte, muss man sagen, wirklich heute würde man sagen, ein Team Spirit oder eine Corporate Identity ausgeprägt. Ich nenne das mal Zusammenhalt und auch Leistungsbereitschaft, die einfach in der Belegschaft vorhanden ist. Da muss man gar nicht viel tun. Man muss natürlich die Ziele kommunizieren, ist ja klar, und offen sein auch für Rückfragen und Anmerkungen, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich auch unendlich viele Erfahrungen haben. Also ich wäre ja verrückt, wenn ich annehmen würde, dass ich in der jeweiligen Situation es besser einschätzen kann, was ein Mitarbeiter, der schon 50 Ausstellungen aufgebaut hat, was der sagt, ist nicht Gesetz, aber ist zumindest ein hoher Grad an Wahrscheinlichkeit, dass er eher aus dem empirischen Wissen, das er hat, besser liegt als ich persönlich. Deswegen glaube ich, Delegation und Vertrauen in die Befähigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eigenständig Entscheidungen zu treffen im Rahmen, der vorgegeben ist, ist, glaube ich, ein Weg zum Erfolg.
Was ist denn so das verbindende Element der Belegschaft? Ist das eine Liebe zur Ausstellung, zur Geschichte, zu besonderen Elementen?
Ja, also oder was ist das? Das ist eine sehr gute Frage. Also dadurch, dass auch viele Nicht-Historiker mit dabei sind, ist die Geschichte natürlich, spielt wirklich eine Rolle und der große Vorteil eines zeitgeschichtlichen Museums, also unsere innerliche Arbeit beginnt ja nach Kriegsende des Zweiten Weltkriegs, also im Mai 1945. Für alle, die hier arbeiten, ist es erlebte Geschichte. Und auch für die Besucher die Besucherinnen ist es erlebte Geschichte. Das heißt, wir als Museum haben eine sehr viel stärkere emotionale Komponente als zum Beispiel ein ägyptologisches Museum. Ja. Das kann man dann toll finden und die handwerkliche Kunst der Sarkophage und all diese Dinge, aber man hat weniger sozusagen im Marketing, Deutsch würde man wohl sagen, emotional buy-in. Bei uns ist es genau andersrum. Hier erleben Menschen, die mit offenen Augen durch die Ausstellung gehen, eben ihr eigenes Leben. Und das ist in der Belegschaft natürlich genau das Gleiche. Und wenn man so rumhört, Sie haben vielleicht erfahren, dass also 2021 war ja dieses fürchterliche Unglück mit dem A-Hochwasser.
Ja.
Und das ist ja direkt hier in der Nachbarschaft von Bonn. Und viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben eben an der A. Und eine Mitarbeiterin aus der Verwaltung hat dort alles verloren, bis auf die Kleidung, die sie am Körper getragen
Wahnsinn.
Hat. Und die haben wir dann dankenswerterweise interviewen dürfen, also videografiert, interviewt für die Ausstellung. Und das sind natürlich emotionale Momente, wenn man sozusagen diese schrecklichsten Stunden seines Lebens nochmal nacherzählen muss. Und gleichzeitig ist es natürlich für uns ein großartiger Vertrauensbeweis, dass also unsere Mitarbeiterin uns dort sozusagen diese persönlichsten Erinnerungen, wo sie teilweise wirklich bedrohlich nah an den Absturz sozusagen gekommen ist, offenbart. Und das sind solche Momente, wo dann eben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben auch sagen, ja, also ich war auch bei der A, ich habe da auch wieder beim Wiederaufbau geholfen, ich war selbst betroffen. Und deswegen gibt es eben einen Zusammenhalt, sage ich jetzt mal, der sich nicht nur auf das Historische erstreckt, sondern eben auch auf den Stolz, etwas Besonderes erreicht zu haben und natürlich auch, und das ist bei uns jetzt eben glücklicherweise auch der Fall, einerseits die Resonanz beim Publikum und dann aber eben auch in der Presse, in den Fachmedien, die unsere Ausstellung ganz überwiegend sehr, sehr positiv besprochen haben. Also auch ein gewisser institutioneller Stolz sozusagen.
Ja. Sagen Sie, wir haben eingangs kurz gestreift, ob sich Werte über die Zeit verändern. Ich habe jetzt gerade, als Sie so sprachen, überlegt, ob sich wohl der Teamgeist in einem Unternehmen, in einer Institution in den 50er Jahren, 60er Jahren anders dargestellt hat als heute. Gegeben hat es ihn ja mit Sicherheit, ne? Aber man hat vielleicht gar nicht so drüber gesprochen.
Genau, das glaube ich auch. Also es hat sich gerade in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren der Kommunikationsbedarf für Führungskräfte hat sich gesteigert, glaube ich. Also früher waren gesamtgesellschaftlich Pflicht- und Akzeptanzwerte einfach viel höher. Ja. Du musst deine Arbeit erst einmal leisten, bevor man überhaupt irgendwie etwas sagen kann. Das hat sich heute umgedreht. Gerade junge Leute fordern ja oft schon etwas ein, bevor sie etwas geleistet haben, was auch nicht ganz unproblematisch ist. aber ich würde da immer eine Balance suchen, dass man sagt, natürlich wird jeder irgendwie gehört, aber es gibt natürlich Unterschiede in der Gewichtung der Stimmen. Also wenn jemand mir gegenübertritt, der 30 Jahre hier in der Stiftung ist und sagt, das und das finde ich gut, aber das finde ich auch schlecht, dann nehme ich mir das natürlich mehr zu Herzen, als wenn ein Volontär nach 3 Wochen kommt und sagt, also hier, manche Dinge liegen hier im Argen und ich würde alles mal ganz neu organisieren. Also da muss man, glaube ich, gewichten, aber wichtig ist, so denke ich, dass man den Menschen erstmal die Möglichkeit gibt, etwas zu sagen und Anmerkungen anzubringen. Und wenn sie meinen, dass etwas im Argen liegt, dann muss man sich das erstmal anhören.
Ich stelle mir jetzt gerade so eine Fabrikshalle in den 60ern vor, da war das wahrscheinlich nicht so,
dass man als Kollege dort zum Chef hinlaufen konnte.
Ne?
Ja. Nein, also das hat sich wirklich verändert, also auch in Museen, also früher, also der Generaldirektor oder der Präsident oder irgendwie sowas, das waren einfach Menschen, die haben auch mit gar keinem gesprochen, also die sind durch die Räume geschwebt und meine Tür hier ist immer offen und jeder, der will, machen auch nicht viele, aber jeder, der will und der irgendein Problem auf dem Herzen hat, kommt dann zu mir rein. Der große Vorteil ist, und das ist wirklich ein Riesenunterschied zu größeren Einheiten, wir haben insgesamt mit Teilzeit und so 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich kenne noch jeden persönlich. Das ist natürlich was anderes, wenn man in einem großen DAX-Konzern ist. Da kennt man auch nur 200 Leute, aber die sind sozusagen auf der Ebene als Vorstand, die anderen sozusagen entrückt sind. Also das ist dann noch mal viel, viel schwieriger. Also da haben für Museum sind wir groß, aber mittelständische Unternehmen natürlich einen großen, großen Vorteil, weil man kennt die Leute, ich stamme eigentlich aus einem Dorf und bin so in einer mittelständischen Firma mit aufgewachsen, dann geht man zusammen zum Fußball, dann geht man zum Schützenfest. Also da gibt es sehr, sehr viel mehr Kontakte, als wenn man CEO von der Allianz ist oder sowas. Dann kennt man den normalen Mitarbeiter eben nicht mehr. Und das ist dann schon noch mal ein größeres Problem, in einen vernünftigen Austausch zu kommen.
Was haben Sie uns denn als zweiten Gegenstand mitgebracht?
Als zweiten Gegenstand habe ich einen, das nennt man Coin, also eine Medaille der Bundespolizei und da der Spezialeinheit der Bundespolizei, die GSG 9.
Oh, wow.
Die GSG 9 ist
ein bisschen
ja,
gefährlich.
Ist also nicht für mich, aber für die Beamten ist es gefährlich. Die GSG 9 ist ja die Spezialeinheit der Bundespolizei, die Schwerstkriminalität und Terrorismus bekämpft. Mhm. Ganz berühmter Einsatz 1977 in die Befreiung der Landshut. Mhm. Ohne Verluste auf Seiten der Geiseln. Ich habe mal ein Buch gemacht über General Wegener, den Gründer dieser Spezialeinheit. Und seitdem stehe ich in einem sehr guten Kontakt zur GSG 9, die ganz hier in der Nachbarschaft, 10 Kilometer von hier, ihre Kaserne hat. Und da erlebe ich immer wieder, dass also diese Männer, es sind nur Männer, in den Kampfeinheiten zumindest, gibt in der Verwaltung auch Frauen, aber auch in den Unterstützungseinheiten, aber in den Kampfeinheiten, die Männer extrem bescheiden auftreten, freundlich, zurückhaltend, überhaupt kein, wie soll ich sagen, Auftreten haben, das irgendwie macho-mäßig und viele von denen sind natürlich sehr gut gebaut, muss man auch sagen, weil es auch dazu gehört, dass man auch körperliche Kraft aufwenden kann in manchen Situationen. Aber diese Zurückhaltung, die Freundlichkeit, auch die Nahbarkeit dieser Einheit und der Kommandeure, die ich alle persönlich kenne, das ist für mich immer ein Vorbild gewesen im Auftreten. Wir hier im Haus der Geschichte sind ein herausgehobenes Museum, weil wir eben ein Bundesmuseum gibt. Insgesamt gibt es nur 5 Bundesmuseen. Die allermeisten sind kommunal und dann gibt es auch noch Landesmuseen und natürlich auch private. Aber es gibt eben nur 5 und durch diesen herausgehobenen Status haben wir auch zuweilen in manchen Feldern eine Lead-Funktion. Also Besucherforschung oder so etwas haben wir schon seit 35 Jahren sehr intensiv gemacht. Wir sind eins der ganz wenigen Museen, die eine Digitalabteilung überhaupt haben. Sonst wird das irgendwie so ein bisschen nebenbei gemacht. Da haben wir sozusagen auch den Anspruch, vorne wegzumarschieren. Mein Ziel und auch das, was ich meinen führenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also den Abteilungsleitern, immer mitgebe, ist: Wir haben eine besondere Rolle, aber wir müssen sie nicht jeden Tag wie ein Panier vor uns hertragen, sondern das ist so. Da treten wir lieber bescheiden und ruhig auf und sagen, okay, das ist bei uns eben anders, weil wir auch eine gewisse Größe haben und weil wir eine lange Zeit lang besser finanziell ausgestattet waren als viele andere Museen. Ja. Das generiert natürlich zuweilen auch etwas Neid. Aber Neid muss man sich auch verdienen. Deswegen plädiere ich immer für ein freundliches, ruhiges Auftreten, was an der Sache orientiert ist und wo man nicht in jedem Gespräch oder in jeder Diskussionsrunde herausstellen muss, was man ist, wer man ist, sondern Bescheidenheit ist, glaube ich, da eine Zier.
Ich finde es sehr reizvoll, dass Sie das ausgerechnet sozusagen mit einem Bild verbinden von einer Sondereinheit der Polizei, die meisten Menschen, die sich damit nicht beschäftigen, die da auch keinen Zugang haben, wahrscheinlich ganz anders wahrnehmen würden. Aber das finde ich spannend, weil die haben ja trotzdem viel Kraft auch drin in sich, ne?
Absolut, aber das ist eben also einer meiner Leitsprüche heißt: In der Ruhe liegt die Kraft. Das ist sozusagen einer der wirklichen Charakteristika dieser Männer, muss man sagen. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, und bei denen kommt es öfters hart auf hart, verlieren die nicht den Kopf, sondern im Gegenteil werden immer ruhiger. Das habe ich mir immer zum Vorbild genommen. Also bei uns geht es im vergleichsweise nicht um Menschenleben, ist alles gar kein Problem, aber trotzdem gibt es ja haarige Situationen, die man auch hier aushalten muss. Und da habe ich mir es immer zum Vorbild gemacht, zu sagen, wenn alle anderen nervös werden, musst du ruhiger werden. Mhm. Meine Führungserfahrung, die mir auch schon recht lang ist, bestätigt diesen Grundansatz, weil schon mehrfach Menschen auf mich zugekommen sind und haben dann gesagt, ja, also alle wurden nervös und sie haben die Nerven behalten. Mhm. Wie kommt das? Und dann habe ich das erklärt, dass ich mir das bewusst zu eigen gemacht habe und versuche auch meine eigenen Emotionen, die man natürlich auch hat, ist ja selbstverständlich, wegzudrücken in dem Moment und zu sagen, nein, also wenn ich jetzt auch noch die Nerven verliere, dann wird die Situation natürlich für die Menschen, die zu mir aufschauen, noch schwieriger. Mhm. Weil dann sagen die, wenn der jetzt schon den Kopf verliert, was soll ich machen? Und die Nerven zu behalten, ruhig abzuwägen, das ist, glaube ich, eine der ganz großen Stärken, die man haben sollte, wenn man Dinge bewegen will und wenn man Menschen führen will. Mhm. Weil die Ansteckungsgefahr natürlich bei fluiden Situationen, wo man eventuell auch mal schnell entscheiden muss, wenn man dann den Kopf verliert, als Letztentscheider, was ich jetzt hier bin, dann ist keinem geholfen.
Haben Sie da auch gewisse Mittel, ich frage deswegen, weil man immer wieder von den amerikanischen Spezialkräften hört, dass sie gewisse Atemtechniken haben. Nutzen Sie sowas auch? Ist das
hilfreich? Nein. Also bei mir geht's ja nicht wirklich um große Sachen. Das ist ja nur selbstgemachter Stress. Also ich schicke keinen meiner Mitarbeiter wird irgendwie körperlich. Das ist was anderes bei der GSG 9. Da befehlt der Kommandeur, ihr müsst da jetzt rein und dann kann immer was passieren. Mhm. Und da ist ja auch schon oft was passiert. Und deswegen ist da nochmal ein qualitativer Unterschied. Ich versuche das einfach durch, ich sag mal, überlegen und das hat sich auch bewährt, sozusagen mit strategischer Imagination an Sachen heranzugehen, was könnte eigentlich schief gehen, wenn man jetzt in dieser Situation ist und was sind die Faktoren, wo man verhindern kann im Vorhinein, dass sie überhaupt erstmal zum Problem werden. Ja. Also das mit Vorausschau zu agieren ist eigentlich eigentlich das Ziel, dass man dann in der Situation zuweilen auch spontan reagieren muss, ist auch klar. Aber wenn man über eine gewisse Erfahrung verfügt und man die anderen handelnden Akteure einigermaßen kennt oder zumindest einschätzen kann, dann hat man schon die Möglichkeit, viele Dinge vorauszuahnen. Und wenn man das dann so durchspielt in seinem Kopf, dann und offen ist, also es gibt ja auch viele Menschen, die irgendwie nicht wirklich alles wahrhaben wollen, aber das darf man natürlich dann nicht, weil dann wird man nämlich böse überrascht. Also aus einer Ecke auf einmal Probleme auftauchen, wo man immer gesagt hat, ja, das ist unmöglich, dann ist es sozusagen doppelt schlimm. Also ich will jetzt nicht sagen, das Schlimmste annehmen, dann ist die Realität weniger schlimm, aber zumindest, dass man bedenkt, dass zum Beispiel nicht alle handelnden Akteure, mit denen man interagiert, immer des besten Willens sind. Also das ist, glaube ich, eine Lehre, die man durchaus berücksichtigen sollte. Und wenn ich dann so die ein oder andere jüngere Führungskraft vor Augen habe, dann glauben die alle, oder nicht alle, aber viele, an sozusagen das übergeordnete Ziel und dass wir alle an einem Strang ziehen und ähnliches, ist leider in der Realität oft nicht so. Damit muss man rechnen und da muss man auch Strategien entwickeln, um diese, sage ich mal, Menschen, die eben nicht so mitziehen, entweder zu motivieren oder eben auch gegebenenfalls nicht mehr in das Zentrum seiner Überlegungen zu stellen.
Das haben Sie jetzt schön gesagt. Hilft Ihnen da auch Ihre Erfahrung als Historiker sozusagen in diesen Szenarien zu denken. Das ist ja gar nicht so einfach, ne, dass man immer vorausschauend sich überlegt, was könnte denn passieren. Wenn man viel Ahnung von Geschichte hat, fällt das vielleicht leichter, oder?
Also ich glaube ja, das ist ein Vorteil, weil der Historiker, die Historikerin denkt natürlich einmal die reale Geschichte, aber es gibt ja auch gerade in den engelsächsischen, oder in den USA und in Großbritannien auch diese Virtual Reality, also was passiert ist oder was passiert wäre, wenn nur einmal kurz anders abgebogen worden wäre. Ja. Und das ist sozusagen ganz sicher ein Vorteil. Also ich habe mich lange mit Bismarck beschäftigt. Dieser Mann hat über Jahrzehnte Machtkonstellationen immer wieder neu durchdacht hat sozusagen Optionen eröffnet, die für andere Akteure im damaligen Mächtekonzert gar nicht vorstellbar waren. Die er aber mit in sein Kalkül eingebaut hat, nicht immer verfolgt hat, ist was anderes, aber durchaus in Szenarien und in Optionen gedacht hat. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Vorteil des Historikers, wenn er diese Dinge dann sozusagen vor Augen hat. Und wichtig ist auch, und das wird sozusagen bei vielen Historikern eben unterschlagen, wichtig ist eben auch der Zufall. Es gibt historische Konstellationen, da entscheidet der Zufall über den Gang der Weltgeschichte. Ja. Und das halten viele intellektuell sozusagen nicht aus, weil eben es gibt keine Erklärung, keine wirkliche Erklärung. Und man versucht natürlich alles zu erklären, aber es gibt es. Und da muss man sich mit abfinden. Und also ich will jetzt nicht sagen Schicksalsergebenheit, aber so eine gewisse Gelassenheit gegenüber historischen Zufallsereignissen braucht man als Historiker eben auch.
Und auch dann für die Gegenwart, oder? Wenn Sie sagen, es kann ja auch trifft ja dann genauso auf eine Gegenwart zu, dass man einen Ausgang zufälligerweise nicht so läuft, wie man es plant.
Nicht alles ist berechenbar. Also das ist so. Also gerade, ich stelle mir das immer so vor, wenn man jetzt, sag ich mal, das bin ich gar nicht, mathematisch orientiert ist, also nicht empirischer Wissenschaftler, sondern eben mathematischer oder naturwissenschaftlich orientiert ist, versucht man natürlich Dinge irgendwie vorauszuberechnen. Wenn ich es jetzt hochtrabend ausdrücken will, die Kontingenz nicht einzuberechnen und ist dann eben sozusagen schockiert über den Ausgang irgendeiner Krise oder irgendeines Entscheidungsphänomens, weil man eben gedacht hat, wenn alle rational handeln, dann müsste das und das rauskommen. Aber die Menschen sind halt Menschen und gerade in Drucksituationen handeln sie eher nicht rational.
Durchaus erratisch,
erratisch ist genau das richtige Wort. Also es ist nicht vorhersehbar. Und von Extremsituationen wollen wir gar nicht sprechen. Das ist dann nochmal was anderes. Aber so im normalen Geschäft ist man ja auch mit vielen Menschen konfrontiert, die eben auf irgendeiner Mission sich wähnen, aber man nicht weiß, was es ist und die auch vielleicht rational nicht so erklärbar ist. Wenn man mit solchen Akteuren zu tun hat, dann ist erstmal Vorsicht geboten, aber eben auch muss man natürlich versuchen, warum sie so handeln, wie sie handeln, zumindest eine Erklärung, sich zurechtzusimmern. Ob die immer richtig ist, was anderes. Aber wenn man sich selbst es erklären kann, ist ja schon mal viel gewonnen.
Absolut. Sie haben ja gerade Bismarck erwähnt, der ja eine herausragende Persönlichkeit ist. Nach unseren heutigen Kriterien von Leadership, war der ein guter Leader?
Was würden Sie sagen? Also er war natürlich ein überragender Politiker, der wirklich also turmhoch über seinen jeweiligen Konkurrenten stand. Also ich würde sagen, als Führungspersönlichkeit war er sehr schwierig. Mhm. Also eine der besten Anekdoten, die ich im Historischen, und ich kenne recht viele, also Bismarck kommt aus der neuen Reichskanzlei herunter. Er hat seine Wohnung oben rüber. Mhm. Unten an der Treppe wartet sein engster Mitarbeiter Lothar Bucher. Und Lothar Bucher sagt, Exzellenz, wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen, heute Morgen, Sie sehen sehr mitgenommen aus. Mhm. Und dann sagt Bismarck, Bucher, ich habe die ganze Nacht gehasst. Also er war auch ein menschlicher Vulkan. Also muss man wirklich sagen. Also nicht der netteste Mensch, um es
also
mal
zu sagen. Das Gegenteil
ganz,
von dem, was Sie gerade über Gelassenheit gesagt haben.
Ja. Also zuweilen. Ne? Also er hatte eben auch seine Lieblings-Hassobjekte und konnte sich da wirklich auch sehr, also muss man fast sagen, kleingeistig festbeißen. Eine Führungspersönlichkeit, zu der man aufschauen könnte, jenseits der Genialität. Mhm. Das ist natürlich vorhanden, aber ich glaube, das war er ja nicht.
Mhm. Man kann sich immer nur einzelne Aspekte abgucken, gell?
Genau. Und das habe ich auch mein Leben lang gemacht, von Menschen, denen ich begegnet bin. Mhm. Zuweilen ist man ja doch der einen oder anderen Persönlichkeit entgegengetreten, miteinander ins Gespräch gekommen. Und da gibt es viele Sachen, die man sich abgucken kann, im Guten wie im Schlechten. Mhm. Also das ist so. Aber dafür muss man eben offen sein, ja. Und bereit sein zu lernen. Mhm. Und auch Dinge, die man sonst immer so gemacht hat, zu hinterfragen. Mhm. Also das ist, glaube ich, eine der ganz großen Lehren, dass man, ich hatte früher, und da kommen wir vielleicht auf das dritte, Bild. Mhm. Ich hatte früher immer einen recht langen Weg nach Hause. Mhm. Also bin selbst Auto gefahren und war dann immer so eine Stunde unterwegs. Oh, ja. Und habe dann immer mir bewusst vorgenommen, was ist heute passiert? Mhm. Was hast du halbwegs richtig gemacht oder wo hast du Fehler gemacht? Mhm. Und
so eine Selbstreflexion.
Genau, was hätte man besser tun können? Mhm. Wie hätte man besser reagieren können? Das hat mich also fast 30 Jahre meines Berufslebens begleitet. Das macht man mal intensiver und mal weniger intensiv. Und wenn es einen Tag gibt, wo man einfach nur, auch im Museum schieben wir Akten von links nach rechts. Mhm. Also da ist jetzt sozusagen keine Inspiration nötig, sondern einfach nur Handwerk. Aber wenn man dann in größeren Runden etwas angesprochen hat, durchgesetzt hat oder ähnliches, dann kann man schon einmal reflektieren, was jetzt gut war und was schlecht war. Und ich neige jetzt nicht, mich selbst zu zerfleischen. Also das ist, glaube ich, auch ein Charakterzug. Aber wenn man dann, wenn man drüber nachgedacht hat, objektiv etwas falsch gemacht hat, dann muss man natürlich daraus auch Konsequenzen ziehen und sagen, wenn es ganz schlimm war, geht man nochmal auf die Person zu und sagt immer zu, das habe ich falsch eingeschätzt.
Tut mir leid.
Tut mir leid und beim nächsten Mal versuche ich es besser zu machen. Wenn es dann strategisch war und man in dem Moment einen Fehler gemacht hat bei der Einschätzung, dann muss man eben die Entscheidung revidieren. So einfach ist das. Ne? Und sagen, da lag ich falsch und wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass wir nicht wieder solche Fehler machen. Und wie können wir den Prozess so aufsetzen, dass man strategischer, weitsichtiger handelt. Ja. Das ist eine Lehre, die man berücksichtigen muss. Also, dass man über sein eigenes Tun und das Interagieren mit anderen Menschen, und darauf kommt es ja in letzter Konsequenz an, wenn man irgendwas bewegen will. Also man schreibt es ja nicht auf und dann machen es alle, sondern man muss sie überzeugen und mitnehmen, dann ist das der wichtigste der wichtigste Punkt.
Absolut, aber jetzt haben Sie noch gar nicht beschrieben, was der dritte Gegenstand ist.
Ja,
der den haben Sie aber schon angeteasert.
Genau, der dritte Gegenstand ist mein Kamin zu Hause.
Das sieht gemütlich aus.
Er ist gemütlich und ist auch bewusst so gemacht. Ich habe das ganz große Glück in meinem Leben, dass meine Lebensgefährtin eine sehr erfolgreiche Managerin ist und dass wir über all diese Dinge, die wir hier jetzt besprechen, immer uns austauschen konnten und das zuweilen intensiv bei einem lodernden Kamin.
Und deswegen, ein Glas Wein oder so, dann klingt
ja,
so.
Ja, doch, muss man so sagen. Na, Tee trinke ich nicht. Also ist dann abends schon schon Wein. Und da haben wir uns natürlich sehr, sehr intensiv auch ausgetauscht und von diesen Gesprächen habe ich ungemein profitiert, weil sie eben viel größere Einheiten geführt hat, als ich das tue. Und da konnte ich von diesen Erfahrungen, die sie gemacht hat, immer sehr, sehr profitieren. Und das waren intensive Gespräche, zuweilen auch natürlich kontrovers, wo man unterschiedliche Dinge einschätzt, wenn man Menschen auch unterschiedlich einschätzt. Aber das hat mir immer sehr, sehr weitergeholfen und war immer so etwas für mich wie, wenn es wirklich ein Problem gibt, kann man es mit dem Partner besprechen. Und das war für mich wirklich konstituierend, weil ich dort eben auch, sag ich mal, auch mal Emotionen rauslassen konnte und Ähnliches. Und da war immer ein Verständnis, ein Grundverständnis, ein Grundvertrauen. Und davon habe ich sehr, sehr profitiert.
Und das ist für Sie der Wert Reflexion oder eher der Wert Freundschaft? Wie würden Sie das beschreiben?
Also die Möglichkeit zur Reflexion durch tiefes Vertrauen, sage ich jetzt mal. Also, und wenn man das, kann ja sein, dass man das zu Hause eher nicht hat. Da muss man oder sollte man sich sowas woanders suchen. Ja. Also ob jetzt professionell durch ein Coaching oder so etwas. Aber die Möglichkeit, sein eigenes von einem Menschen den Spiegel vorgehalten zu bekommen und zu sagen, hör mal zu, da bist du übers Ziel hinausgeschossen oder da hast du jemanden, ohne dass du es gemerkt hast, vor den Kopf gestoßen. Oder einfach zu sagen, da musst du dranbleiben an dem Problem, weil das sich sonst immer stärker auswächst. Ja. Das hat mir immer sehr geholfen. Und ist auch wichtig für, sage ich jetzt mal, etwas flapsig, die geistige Hygiene. Also man hat eben jemand, dem man es erzählen kann. Beim Erzählen verändern sich auch die Facetten der eigenen Reflexion und durchs Erzählen wird's eigentlich auch schon besser. Und das ist ein wichtiger Bestandteil, glaube ich. Und da bin ich sehr froh, dass wir ganz in unterschiedlichen Feldern agiert haben, aber eben im Kern, und da schließt sich der Kreis, es dreht sich im Grunde immer um Menschen.
Das stimmt. Aber man braucht irgendwie so ein Stück weit so ein Korrektiv. Oder ich glaube, früher hatte diese Rolle der Hofnarr inne, ne? Durfte, was ihm so beliebt. Ne?
Ja, genau. Und man hat eben das Grundvertrauen, dass es jetzt nicht irgendwie taktisch ist oder sonst irgendwas, sondern da wird ehrlich die Meinung gesagt. Und das kann auch mal emotional werden, ist auch klar. Aber das gehört ja auch dazu. Aber der Kern ist eben absolutes Vertrauen in die jeweilige andere Person und immer anzunehmen, dass sie oder er eigentlich nur das Beste will. Und das war mir immer wichtig und war auch immer ein Rückhalt für mich.
Wunderbar. Herr Professor Wehrmann, ich danke ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Das war die 70. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt. Postproduktion Daniel Müller. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.